ARD.
And your men are brave, but they had to use our military.
What about
West? If you didn't have our military equipment, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks.
In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days.
Ein beispielloser Eklat im Weißen Haus vor weit aufgerissenen Augen der Welt.
Das Wortgefecht zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine löst eine Solidaritätswelle mit Kiew aus.
Und die erste Phase der mühsam ausgehandelten Waffenruhe im Gazastreifen läuft heute aus.
Hallo, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio ist Karen Busche aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Ja, alle Blicke liegen heute auf dem Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gestern Abend im Weißen Haus. Eigentlich sollte es bei diesem Treffen um einen Rohstoffdeal gehen. Das Abkommen war unterschriftsreif, aber zu dieser Unterschrift kam es dann nicht mehr, Karen.
Nee, dieser Besuch ist eskaliert vor laufenden Kameras, also vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Und die beiden, ja, sind im Streit auseinandergegangen.
Ja, und sie halten ja auch an ihren Positionen fest. Trump hat schon klargemacht, dass er die Gespräche vorerst nicht wieder aufnehmen will. Und Zelensky will sich nicht entschuldigen. Gleichzeitig will er die USA auch nicht als Partner verlieren. Aber man fragt sich ja schon, wie das gestern Abend so eskalieren konnte.
Absolut, das war ein beispielloser Eklat. Die Folgen sind noch nicht absehbar. Unser Washington-Korrespondent Ralf Borchert hat das alles beobachtet und da hat er auch mit der Kollegin Iris Hertle auf NDR Info drüber gesprochen. Und sie hat ihm genau diese Frage gestellt, auch wie das alles abgelaufen ist im Oval Office.
Es ist eigentlich in dem Moment eskaliert, als sich Vizepräsident J.D. Vance einschaltete. Wir kennen alle diese Situation, das Fernsehbild, der Kamin im Oval Office im Weißen Haus. Auf der einen Seite sitzt der US-Präsident Trump, auf der anderen Seite der Gast, in diesem Fall Zelensky. Es wurde diskutiert, schon etwa 40 Minuten lang, unterschiedliche Standpunkte. Zelensky hat immer wieder gesagt, Russland ist der Aggressor. Russland hat schon so oft sein Wort nicht gehalten. Wir brauchen Sicherheitsgarantien der USA. Und dann schaltete sich J.D. Vance ein und sagte, wir brauchen jetzt Diplomatie. Und Zelensky fragte zurück, welche Diplomatie meinst du gegenüber diesem Russland, J.D.? Die beiden duzen sich. Und dann wurde es hitzig. Trump schaltete sich ein und schrie am Ende Zelensky mehr oder weniger an, ließ ihn nicht mehr zu Wort kommen, sagte, sie riskieren den dritten Weltkrieg, sie sind undankbar gegenüber den USA. Danach wurde das Gespräch abgebrochen und Zelensky förmlich aus dem Weißen Haus hinausgeworfen. Das hat es, sagen auch die amerikanischen Kollegen, die seit Jahrzehnten berichten, über das Weiße Haus so noch nie gegeben.
Man hatte ja den Eindruck, Zelensky sitzt auf der Anklagebank. Nicht nur Trump, du hast es gesagt, auch Vance haben regelrecht auf ihn eingedroschen, minutenlang. War das eine Machtdemonstration? Hatte Trump das so geplant? Was meinst du?
Eine Machtdemonstration war es auf jeden Fall. Ob es geplant war in dieser Art und Weise, das glaube ich eher nicht. Man muss eben sagen, wir haben ja Macron und Starmer, den französischen Präsidenten, den britischen Premier diese Woche erlebt. Und sie haben eben wirklich hofiert. Sie haben allen Charme ausgepackt, den sie haben. Sie haben ganz bewusst Trump an keiner Stelle provoziert. Und Zelensky beharrte auf seiner Position. Und als er dann beschimpft wurde, hat er trotzdem weiter gestikuliert, argumentiert. Also er hat auch nicht nachgelassen. Trotzdem, diese Art von Beschimpfung durch Präsident und Vizepräsident, aber es war dann am Ende vor allem Trump, der Präsident, ist beispiellos.
Für Kreml-Chef Putin dürfte dieser offene Streit zwischen den USA und der Ukraine ja eine Genugtuung sein. Bleiben wir aber in den USA. Wie fallen hier die Reaktionen aus? Was sagen Trumps Anhänger und was sagen die Demokraten?
Auffällig war, direkt nach diesem Eklat, den natürlich auch alle Senatoren, Abgeordneten verfolgt haben am Fernseher, haben sehr viele Republikaner auf sozialen Medien gepostet, das war ein Zeichen der Stärke von Trump. Und natürlich wurde auch die Frage gestellt, kann man mit Zelensky jetzt nochmal verhandeln? Können die beiden überhaupt nochmal ins Gespräch kommen, Trump und Zelensky? Und Lindsey Graham, ein Anhänger Trumps, republikanischer Senator, auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz zu Gast und im Raum bei diesem Eklat sagte, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir mit diesem Präsidenten der Ukraine noch einmal ins Gespräch kommen können. Es gab auch nachdenkliche Republikaner, die gibt es auch, die gesagt haben, das muss gerettet werden. Mike Law, Hezbollah zum Beispiel, Abgeordneter, der hat gesagt, wenn wir diese Situation nicht retten, dann wird das katastrophal für Europa und die freie Welt. Und von den Demokraten harsche Kritik an Trump, das sei ein Zeichen der Schwäche gewesen, so über Zelensky verbal herzufallen, das gehe gar nicht. Und es wurde immer wieder kritisiert, dass es Trump ist, der in den vergangenen Wochen sehr, sehr pro-russische Positionen eingenommen habe und es sehr verständlich sei, dass Zelensky da dagegen halten musste.
Ja, wie gesagt, zu der geplanten Unterschrift kam es nicht mehr. Zelensky hat das Oval Office sehr schnell wieder verlassen. Aber Kiew ist auf die Unterstützung des Westens und vor allem der USA angewiesen. Wie waren also die Reaktionen auf diesen Eklat? Also in der Ukraine selbst, aber auch in Brüssel und auch in Russland.
Die Kollegen von der ARD-Tagesschau haben heute mit den Korrespondenten vor Ort darüber gesprochen. Fangen wir mal mit der Ukraine an. In Kiew hat Birgit Firnig erzählt, wie man dort auf diesen Eklat schaut. Was da überwiegt? Wut, Angst oder Resignation?
Also in jedem Fall denke ich Wut. Wut darüber, dass hier ein Präsident gedemütigt wurde. Selbst Oppositionspolitiker in der Ukraine stehen jetzt hinter Zelensky. Und aus der ukrainischen Sicht ist da ein ganzes Volk gedemütigt worden. Da wurde aus Opfern Täter gemacht. Und aus ukrainischer Sicht hat man jetzt den Eindruck, dass die Amerikaner zu Alliierten, zu Verbündeten Russlands geworden sind, dass da russische Propaganda verbreitet wird. Und die bange Frage, die da jetzt im Raum steht hier, ist, wie stark sind die Europäer, wie stark können die Europäer jetzt die Ukraine unterstützen?
Also Politiker in Europa haben auf jeden Fall empört auf diesen offenen Streit zwischen Trump und Zelensky reagiert. Und sie haben ihre Solidarität mit der Ukraine erklärt, mit wenigen Ausnahmen. Und jetzt müssen schnell Entscheidungen getroffen werden. Die EU muss sich völlig neu aufstellen. Und Tina Hassel aus Brüssel sagt uns, wo es dabei am meisten hapert.
Ja, an ganz großen Dingen. Zum einen, das hat Kaja Kallas, die Außenbeauftragte, gesagt, Europa braucht jetzt eine neue Führung. Die freie Welt braucht eine neue Führung. Nur wer soll das sein? Und was können die Europäer ohne die USA? Das können eben im Moment noch wenig. Es fehlt an Luftverteidigung, Transportkapazitäten, Aufklärung. Also da muss jetzt auf allen Ebenen geguckt werden, wie man die Ukraine unterstützt, aber auch an der eigenen Verteidigungsfähigkeit arbeitet.
Ja, und auch aus der Bundespolitik gab es natürlich viele Reaktionen. Kanzler Scholz und Unionskanzlerkandidat Merz haben der Ukraine ihre Solidarität versichert. Und am Nachmittag hat sich Bundesaußenministerin Baerbock geäußert. Sie hat den europäischen Zusammenhalt beschworen und an die Staaten in Europa appelliert, sich nicht auf die USA zu verlassen und mehr Eigenverantwortung zu übernehmen.
Wir wollen die transatlantische Partnerschaft und die gemeinsame Stärke erhalten. Aber der gestrige Tag hat einmal mehr als deutlich gemacht, wir Europäer, gerade als Transatlantiker, dürfen nicht naiv sein. Wir müssen für unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Werte und unsere eigene Sicherheit für unsere Menschen in Europa einstehen. Unsere beste Verteidigung gegen Putins Aggression ist geschlossene europäische Stärke. Nur das schafft und sichert Frieden in Europa.
Aber wir wollen natürlich auch noch auf die russische Sicht schauen, auf diesen Eklat im Weißen Haus. Für Kremlchef Wladimir Putin dürfte der offene Streit zwischen Trump und Zelensky ja eine Genugtuung sein.
Norbert Hahn in Tiflis ist ARD-Korrespondent für diese Region. Er fasst zusammen, wie der Kreml auf diesen offenen Streit reagiert hat.
Ja, der Kreml selbst durch seinen Sprecher Peskow hat noch nicht reagiert. Dafür haben es ganz viele andere getan aus dem politischen Moskau. Zum Beispiel der stellvertretende Chef des Nationalen Sicherheitsrates, Medvedev, der hat Zelensky nach dem Auftritt in Washington ein undankbares Schwein genannt, das vom Schweinestallbesitzer eine schallende Ohrfeige bekommen habe. Außenamtssprecherin Sacharowa hat ihn einen Dreckskerl genannt. Und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der sprach von Zelensky als jemandem, der einfach nicht fähig sei, solche Verhandlungen zu führen, der einfach nicht intelligent genug sei. Also Hohn und Spott, das ist die Reaktion aus dem öffentlichen Moskau. Und ein schreckliches Bild im Grunde, das da geworfen wird.
Bisher sieht es also so aus, als wollten weder Trump noch Zelensky einen Schritt auf den jeweils anderen zugehen. Und die große Frage ist, was bedeutet das jetzt alles? Wie geht es jetzt weiter?
Darüber hat Andrea Oster auf WDR 5 mit dem Politikwissenschaftler Dr. Andreas Umland gesprochen. Er ist Senior Expert am Ukrainian Institute for the Future in Kiew und seit 2020 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Schwedischen Institut für internationale Angelegenheiten und dort mit Schwerpunkt Osteuropa-Studien. Und Andrea Oster hat ihn gefragt, wie er das alles beurteilt, was da gestern Abend passiert ist.
Ja, das ist ein großer Rückschlag für die Ukraine, weil das jetzt wohl bleibende Spannung womöglich zwischen dem Weißen Haus und Kiew hinterlassen wird. Dieses Rohstoffabkommen ist nicht unterzeichnet worden und es gibt jetzt auch eine Polarisierung in den USA um diesen Besuch und um diese Diskussion herum, die sicherlich schlecht ist für die Ukraine.
Ging es Ihrer Ansicht nach denn im Kern um dieses Rohstoffabkommen? Also Trump will die Rohstoffe, Zelensky stellt Bedingungen, was bei Trump nicht gut ankommt. Oder lag hier noch was anderes in der Luft?
Ja, man fragt sich wirklich, was das Ganze bedeuten sollte. Das für mich Erstaunlichste war, ist, dass dieser Verlauf dieses Gesprächs am Abend zuvor im russischen Staatsfernsehen von einem prominenten Parlamentsabgeordneten vorhergesagt wurde, Oleg Morozov. Das hat eine Medienbeobachterin, die in den USA lebt, dokumentiert, dass genau dieser Verlauf von diesem, also dass das so eine Beleidigung im Grunde von Zelensky werden würde, ist vorhergesagt worden. Und da fragt man sich wirklich, was hinter diesem ganzen Treffen stand und auch überhaupt geplant war von amerikanischer Seite, dieses Abkommen zu unterschreiben.
Dazu passt, was ich heute Morgen gelesen habe, nämlich das Statement eines russischen Außenpolitik-Experten namens Lukjanow, der sagte, Zelensky habe jetzt die Chance, auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zuzugehen oder den Krieg fortzusetzen. Ist das so? Ist das Zelenskys, sind das die zwei Optionen, die der jetzt hat?
Naja, so würde ich das nicht formulieren. Also von russischer Seite will man ja eigentlich nur die Bedingungen der Kapitulation verhandeln. Insofern wird womöglich in einem Worst-Case-Szenario tatsächlich Zelensky hier in dieser oder jener Form kapitulieren müssen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und jetzt besteht insbesondere die Frage, ob die europäischen Länder sich hier auch engagieren. Und die eigentliche ganz große Frage hinter diesem ganzen Hin und Her und dem Geplänkel da im Weißen Haus ist ja die Integrität des internationalen Sicherheitssystems im Allgemeinen und insbesondere des Nichtverbreitungsregimes für Nuklearwaffen und auch für andere Massenvernichtungswaffen im Besonderen. Mhm. Weil es hier eben darum geht, dass es die Ukraine ein offizieller Nicht-Kernwaffenstaat unter dem Nichtverbreitungsregime, unter dem Atomwaffensperrvertrag ist. Und es wird jetzt hier bedrängt, also nicht nur von den Atomwaffenstaaten Russland, Nordkorea und China, sondern wird jetzt auch bedrängt von einem anderen Atomwaffenstaat, von den USA. Und das müsste sozusagen eigentlich alle motivieren, die an einer Erhaltung dieses Nichtverbreitungsregimes für Massenvernichtungswaffen interessiert sind, die Ukraine zu unterstützen.
Die Europäer lassen ja gar keinen Zweifel daran, dass sie zum einen daran interessiert sind, was Sie gerade geschildert haben, und dass sie aber auch solidarisch sind zur Ukraine. Aber was ist das mehr im Moment als Solidaritätsbekundung? Also was heißt das für die Europäische Union jetzt? Was muss jetzt passieren?
Die Europäische Union hat einfach sich hohe Wirtschaftskraft und hat auch in der Vergangenheit bewiesen mit den Sonderfonds während der Covid-Pandemie oder während der Schuldenkrise, dass man kurzfristig größere Beträge für bestimmte strategische Fragen mobilisieren kann. Und das steht jetzt, glaube ich, an. Das könnte so weit gehen, dass man die Waffen, die man sich selber herstellen kann, dann auch in den USA wiederum kauft oder woanders. Und dass jetzt wahrscheinlich die Europäische Union als Unterstützer der Ukraine einspringen muss. Ansonsten ist, glaube ich, das Schicksal der Ukraine in gewisser Hinsicht besiegelt und damit auch, denke ich, das Schicksal dieses Nichtverbreitungsregimes für Massenvernichtungswaffen.
Und auch das Schicksal des Präsidenten Zelensky, kann er noch weiter Ansprechpartner sein für die USA oder bei Verhandlungen?
Naja, das ist ja eine innenpolitische Frage. Und jetzt haben wir eben den Effekt, das war schon vorher so, dass diese ganze Spannung mit den USA eher die innenpolitische Unterstützung für Selenskyj erhöht haben. Also man hat das schon vorher gesehen, als es diese Spannung gab, dass in den Umfragen Selenskyjs Unterstützung in der Bevölkerung wieder hochgegangen ist. Insofern wird es hier sowieso keinen Wechsel geben in der Ukraine und es können auch gar keine Wahlen stattfinden.
Ja, wie gesagt, die Folgen dieses Streits gestern Abend in Washington sind noch nicht absehbar. Das Thema wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen. Wir schauen jetzt aber auch noch einmal in den Nahen Osten, Karen, denn im Gazastreifen läuft heute die erste Phase der Waffenruhe aus.
Ja, und es ist offenbar auch noch völlig unklar, wie es dort jetzt weitergeht. Ein Mitglied aus dem Politbüro der Terrororganisation Hamas hat sich entsprechend geäußert, also dass es unklar ist, wann die Verhandlungen wieder aufgenommen werden könnten. Es habe gestern in Kairo keine Fortschritte gegeben, bis die israelische Delegation abgereist ist. In den indirekten Gesprächen vermitteln Ägypten, Katar und die USA. Eigentlich war vereinbart worden, dass es keine neuen Kämpfe im Gazastreifen geben soll, solange über die zweite Phase gesprochen wird. Und dabei sollte es dann um einen dauerhaften Waffenstillstand gehen und darum, dass alle Geiseln freigelassen werden.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war Karen Busche aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.